Von mir aus kann es losgehen.
Let's go!
Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es geht auf die Zielgerade der Saison und wir fokussieren uns noch einmal auf das, was in der letzten Zeit wichtig in der Formel E war. Und das ist eine ganz schöne Menge. Jaguar bleibt in der Gen-3-Ära dabei, NIO bekommt einen neuen Teamchef, der Kartenverkauf für Berlin geht los, Virgin verlängert mit Robin Freins und. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Und weil wir so eine riesen Themenvielfalt haben, brauche ich natürlich Unterstützung. Und die kommt auch heute in Form von Tobi Wirz. Guten Morgen.
Einen wunderschönen.
Kann man morgen sagen? Es ist 11.25 Uhr. Also de facto vor 12 und damit morgen. Ich bin Student, ja, ich darf sowas behaupten.
Studenten dürfen auch noch bis 14.30 Uhr morgen sagen.
Geht's dir gut, Tobi?
Ja, bestens und selbst.
Ja, doch auch. Also habt ihr bis 11 schlafen können. Nee, ganz so war es nicht. In Vorbereitung auf die Sendung, ich dachte, ich kann jetzt noch entspannt auf dem Sofa sitzen. Sind wir wieder bei Olympia, haben wir wieder den Anschluss zum Abschluss der vorherigen Episode. Habe ich gedacht, ich kann ein bisschen jetzt hier Ringeltouren gucken und Bahnrad fahren. Denkste, plötzlich gibt Virgin einen neuen Fahrer, also keinen neuen Fahrer, aber bekannt, dass ein Fahrer 2022 an den Start gehen wird. Wer das ist, haben wir gerade eben schon gehört, aber falls ihr nicht richtig zugehört habt, gibt's jetzt natürlich den Newsüberblick und da verraten wir euch das auch nochmal.
K wie Katze. Jaguar hat nur noch offiziell den Verbleib in der Formel E bis 2026 bekannt gegeben.
K wie Konstanz. Virgin Racing hat eine einjährige Vertragsverlängerung für Robin Freins bestätigt.
K wie Karriereende. NIO 333-Teamchef Christian Silk hat das Ende seiner Motorsportkarriere bekannt gegeben. Bereits in Berlin übernimmt Einsatzleiter Russell O'Hagan interimsmäßig seinen Posten.
Und K wie Karten. Der Ticketverkauf zum Berliner Prix ist gestartet. Finale. Oh, Berliner Prix. Alle Jahre wieder das einzige Event, das ja in jeder Formel-E-Saison im Rennkalender der Serie war. Letztes Jahr als großes Sechsfachfinale. Ich erinnere mich noch lebendig an diese durchaus intensive Zeit mit drei E-Pods in Überlänge in kürzester Zeit. Leider allerdings ohne Fans auf den Tribünen, Corona-bedingt. Dieses Mal alles anders. Tobi, es gibt ZuschauerInnen in Berlin.
Ja, in der Tat. Und sogar 5000 davon. Was müssen die Leute wissen? Grundsätzlich ist es so, dass es die Tribünen nur auf der Start-Zielgeraden gibt. Insgesamt sind es vier verschiedene. Die Preise variieren von 49 Euro bis 99 Euro. Das sind die Vollzahler. Kinder zahlen die Hälfte. Und mit jedem Ticket ist auch ein Sitzplatz für den Ticketinhaber reserviert. Die Voraussetzungen kurz zusammengefasst. Man muss einen negativen Test vorweisen. Ein Selbsttest reicht nicht aus, sondern Test von einem Testzentrum ist da erforderlich. Oder aber man braucht ein EU-Zertifikat über eine Impfung oder eine Genesung. Ja, außerdem natürlich gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Und dann sollte dem Vergnügen des Formel-E-Rennens vor Zuschauern nicht mehr viel im Wege stehen. Kurz noch als Info dazu, man behält sich vor, eventuell die Anzahl der zugelassenen Fans vielleicht noch zu erhöhen. Das allerdings nur, wenn auch die Entwicklung der Inzidenzzahlen positiv ist bis dahin auch nur als Option.
Ich freue mich riesig darauf, euch alle endlich wiederzusehen. Ich weiß, ihr seid nicht wegen mir da, aber es ist so schön, wenn einfach ein bisschen Atmosphäre ist. Und es macht so einen Riesenunterschied, auch für alle Fahrer, dass da einfach Fans auf den Tribünen sitzen und ein bisschen jubeln. Vielleicht auch, wenn irgendwie ein deutsches Team gewinnt, können wir natürlich auch noch drüber reden. Letztes Jahr hat BMW gewonnen und Audi stand auf dem Podium. Beide mit dem Heimrennen, die letzte Veranstaltung überhaupt, jetzt vorerst mal in der Formel E. Das wird ein Riesenwochenende, allein schon deswegen. Und dann auch noch vor Fans, das wird ganz, ganz toll. Wir haben uns vorgenommen, mal so ein bisschen euch einzustimmen in dieser Episode auf den Berlin E-Prix. Natürlich die große sportliche Vorschau, die kommt dann erst nächste Woche. Aber üblicherweise kommen ja einige Fragen auf vor so einem E-Prix in Deutschland. Deswegen haben wir so ein paar Frequently Asked Questions, wie man sie nennt. Auch die Frequently Answered Answers dazu. Wenngleich wir natürlich darauf hinweisen an der Stelle, wir sind nicht die offizielle Formel E. Ich glaube, das wissen die meisten von euch. Trotzdem, wir sind eine Nachrichtenseite, eine unabhängige von der Formel E. Und wenn ihr genauere Fragen habt, dann meldet euch bitte unbedingt bei der Formel E. Das Gleiche gilt auch für die Tickets. Also, wir können natürlich gerne auf die Formel E verweisen, aber das war's dann auch. Wir verkaufen nicht die Tickets. Wir freuen uns nur, wenn ihr die Tickets in Anspruch nehmt und da seid. Aber wir sind nicht die offizielle FIA Formula E. Tobi, du warst schon ein paar Mal in Berlin dabei, als Fan, als Medienschaffender. Du kennst dich eigentlich ganz gut aus, habe ich das Gefühl, beim Berlin E-Prix. Und eine der beliebtesten Fragen für Fans, die aus anderen Regionen aus Deutschland anreisen, ist, wie komme ich überhaupt zur Event-Location? Geht das zum Beispiel mit einem Auto?
Ja, da haben wir direkt schon mal das erste große Problem. Es gibt nämlich am Veranstaltungsort keine Parkplätze, die zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, der Veranstalter empfiehlt auch dringend, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ja, natürlich gibt's in der Nähe sicherlich irgendwo die Möglichkeit, das Auto abzustellen. Wer meint unbedingt, mit dem Auto hinfahren zu müssen. Aber wie gesagt, es gibt selbst keinen offiziellen Parkplatz und man muss dann natürlich in Kauf nehmen, entweder etwas weiter wegzustehen oder aber da auch auch auf nicht unerheblichen Gebühren zum Parken für den ganzen Tag sitzen zu bleiben. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist relativ einfach. Man nimmt die U6 und steigt dann am Platz der Lüftbrücke aus. Alternativ kann man auch mit dem Bus fahren. Das ist, glaube ich, die 104er oder die 248er Buslinie. Ja, ansonsten 15 Minuten zu Fuß sind zum S- und U-Bahnhof Tempelhof. Mhm. Zu Fuß, das ist wahrscheinlich für die allermeisten zu schaffen.
Ja, aber nervig ist der Weg. Ich spreche da aus Erfahrung. Kann man machen, wenn man irgendwo anders am S-Bahn-Ring wohnt. Das ist sehr schön, da ist fährt die Ringbahn S- und U-Bahnhof oder fahren tut sie nicht, sie hält da vor allem.
Okay.
Da kann man machen, aber dieser Weg, der zieht sich so enorm, ist wirklich besser, bis S- und U-Bahnhof Tempelhof vielleicht zu fahren mit der Ringbahn und dann für zwei Stationen U6 zu fahren und Platz der Luftbrücke. Ab da ist auch alles ausgeschildert üblicherweise. Das ist der Weg zum Glück.
Tobi, weißt du, wo wir dabei sind, weißt du, was sich auch ziemlich zieht? Hm? Ich bin vor 2 Jahren, als ich da gewesen bin, hatte ich ein Airbnb am anderen Ende vom Ende vom Tempelhofer Feld und ich bin dann quasi die komplette ehemalige Landebahn lang gegangen, um zur Formel E zu gelangen. Das zieht sich auch für einen Morgenspaziergang. Das ist schon, das unterschätzt man durchaus. Ja, das waren fast 2 Kilometer.
Da hat man, also immerhin kriegst du dann deine Schrittzähler hoch. Ist doch auch was.
Ja, super. als ob ich da, wenn ich im Fahrerlager rumlaufe, zu wenig Schritte machen würde.
Das ist vielleicht richtig. Ist auch ein sehr windiger Spaziergang üblicherweise. War das bei dir auch so windig?
Ja, war es auch. Aber gut, wie gesagt, es war, ja, da ganz schön durch die Parkanlage da zu gehen. Wie gesagt, es zog sich nur halt ziemlich. Ich war da bestimmt 20 Minuten unterwegs zu Fuß, obwohl auf der Karte das ganz nah am Veranstaltungsort war.
Karten ist auch ein gutes Stichwort. Braucht man Karten vorher oder kann man sie vor Ort kaufen? Die Antwort kurz und bündig, nein. In diesem Jahr
richtig.
Nicht. Zur Vorausplanung ganz einfach, weil natürlich die Veranstaltung irgendwie auch unter Corona-Vorgaben organisiert werden muss. Tobi hat gerade schon erzählt, Testpflicht oder Impfzertifikat, Genesungszertifikat, Masken und so weiter. Und da muss man natürlich vorher wissen, wie viele Leute eigentlich aufkreuzen werden. Leider wird es deswegen keine Tickets vor Ort an der Tageskasse geben, sondern bitte, bitte kümmert euch schon vorher online darum, die Tickets euch zu besorgen.
Genau, online natürlich nur auf der offiziellen Seite der Formel E. Da sind auch aktuell noch genügend Karten zu haben. Also sollte man da ein wenig Abstand davon nehmen, die bei möglicherweise unseriösen Weiterverkäufern auf diversen Internet-Auktionshäusern und oder Kleinanzeigenportalen zu kaufen. Wie gesagt, es gibt noch noch gut die Hälfte der Karten aktuell, die sind verfügbar auf den offiziellen Formel E-Seite. Und nur darüber hat man dann noch tatsächlich die Garantie, dass es gültige Tickets sind und dass man damit dann auch tatsächlich eingelassen wird.
Wann kann man denn da jetzt hin? Formel E, 14., 15. August. Die Daten, die sind, glaube ich, allen bekannt. Da ist Berlin E-Prix. Zwei Tage, zwei Events, zwei Rennen. Aber wann kann ich als Fan eigentlich aufs Gelände?
Ja, Tobi, das ist eine sehr gute Frage. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass die Formel E offensichtlich dazugelernt hat. Denn in der Vergangenheit war es ja so, dass die Tore erst dann geöffnet haben, wenn auch das erste freie Training gestartet ist. Und das scheint tatsächlich dieses Mal anders zu sein. Am Samstag öffnen die Türen nämlich schon um 7.30 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr. Rennstart ist 14 Uhr am Samstag, beziehungsweise sonntags um 15.30 Uhr. Den genauen Zeitplan seht ihr aber auch auf eformel.de und ich denke, er wird auch in der Kapitelmarke hier verlinkt sein. Oder, Tobi?
Na, selbstverfreilich doch. Bleibt jetzt nur noch die Frage, was kann man mitnehmen? Oder vielleicht andersrum gestellt, was kann man nicht mitnehmen? Es gibt nämlich, wie bei einem Musikkonzert, Richtlinien dafür, was mit in die Tasche darf und was nicht mit in die Tasche darf, Tobi.
Genau, und zwar ist es grundsätzlich so, dass die Mitnahme von Getränkeflaschen, auch PET, größer als 0,5 Liter verboten ist. Auch nicht mitgenommen werden dürfen große Taschen, wie beispielsweise Koffer, Reisegepäck oder Stative für Kameras. Ja, Essen und Trinken wird auf dem Gelände angeboten. Es wird da auch in diesem Jahr wieder der Bereich im Fan-Village, E-Village geben, wo es die Foodtrucks gibt. Wasser wird sogar kostenlos an diesen Abfüllstationen bereitgestellt. Und ansonsten, was man nicht mitnehmen darf, das Gleiche, was auf jeder Art von Veranstaltungen verboten ist, Waffen, Sprengstoffe und so weiter. Aber ich glaube, das sollte
Pyrotechnik auf der Tribüne.
Auch das, das sollte allerdings, glaube ich, niemanden überraschen.
Was wird denn jetzt so geboten in Berlin eigentlich? Also natürlich zwei hochspannende Formel-E-Rennen samt Titelentscheidung. Aber wenn die Autos gerade mal nicht auf der Strecke unterwegs sind, da gibt's sicherlich ein Riesenprogramm, oder?
Da ist von auszugehen, auch wenn wir darüber noch keine Detailinformationen haben. Es soll auf jeden Fall wieder dieses E-Village geben, also das Fandorf der Formel E, wo in den letzten Jahren eine Mini-Kart-Strecke gewesen war, wo Sim-Racing-Möglichkeiten angeboten wurden. Diverse Angebote von Formel E-Sponsoren gab es. Wir gehen davon aus, dass, weil auch deutlich weniger Fans zugelassen sein werden als 2019 zuletzt, dass das alles ein bisschen kleiner sein wird. Aber es ist auf jeden Fall so, dass den Fans was geboten wird und vor allen Dingen alle Angebote in dem E-Village sind kostenlos, sind also in den Tickets enthalten. Essen und Getränke in dem Fall natürlich nicht, mit Ausnahme von Wasser, das ja da kostenlos zur Verfügung gestellt wird und abgezapft werden kann, sage ich mal.
In den vergangenen Jahren war immer die Siegerehrung eines der großen Highlights im E-Village von Berlin. da, wo die Autos dann die besten drei wirklich im Fandorf geparkt haben und Menschenmassen vor dem Podium jubelten, und das war eine großartige Siegerehrung. Wer sich darauf gefreut hat, den muss ich leider, leider enttäuschen in diesem Jahr. Leider auch aus Corona-Gründen. Da gibt es ein relativ strenges Protokoll, weshalb die Siegerehrung leider wieder in der Boxengasse stattfinden wird. Fans können diese Veranstaltung also wirklich nur auf den Leinwänden verfolgen. Aber da wird man auch alles sehen können. Die Atmosphäre ist natürlich nicht ganz so großartig wie 2019 noch. Aber ich bin halbwegs optimistisch, dass wir 2022 dann wieder eine große Menschentraube im E-Village haben. Hoffentlich Klopf auf Holz. Und ja.
Hängt natürlich auch damit zusammen, dass es die sogenannten Bubbles gibt und dass Leute da in Gruppen eingeteilt werden und sich die Gruppen nicht untereinander vermischen dürfen. Das wäre natürlich bei einer Siegerehrung, wo dann alle zusammenkommen, um die Sieger zu feiern, in der Form nicht gewährleistet.
Ach. Das wird richtig gut alles, dieser Bellini Prix. Ich freue mich wie ein Schnitzel, wirklich. Ich kann es kaum abwarten, endlich wieder Formel E in Deutschland zu haben. Ist das große Saisonhighlight. Für Highlights in der Saison 2021 hat das Team Jaguar Racing gelegentlich sorgen können. Und die Raubkatze, die hat ja schon vor einiger Zeit die Absicht bekannt gegeben, auch längerfristig in der Formel E dabei zu bleiben. Und nun ist auch die offizielle Bestätigung da. Jaguar bleibt bis mindestens 2026 in der Formel E dabei, verschreibt sich also auch dem großen Gen 3 Regelwerk der Formel E. Das Ganze hat das Team unmittelbar vor dem London E-Prix bekannt gegeben. Und Tobi, da muss man einfach sagen, das ist kein Zufall, dass ausgerechnet Jaguar das vor London tut.
Nein, natürlich nicht. Das ist der Euphorie des Heimrennens für das britische Team geschuldet. Wir wissen, dass es seit einiger Zeit schon feststand. Vor Rom, vor dem Rennen in Rom, ist die Option schon unterschrieben worden. Und das hat man tatsächlich auch PR-technisch ganz schlau gemacht, auf den richtigen Zeitpunkt gewartet für die Bekanntgabe. Auf die Art und Weise hat man sich da ein sehr großes Medienecho gesichert und ist an und für sich allerdings keine große Überraschung. Die Frage ist, was passiert jetzt? Das Team erhält nun Simulationsdaten, die wichtig sind, um mit der Entwicklung des Antriebs zu beginnen. In einem guten halben Jahr, nächstes Jahr Ende Februar, Anfang März, ist es so, dass das Testprogramm gestartet werden darf. Ja, man hat jetzt durchaus noch genügend Zeit, die Teile zu entwickeln, die man im Frühjahr dann auch tatsächlich in einem Auto einbauen und testen wird. Und besonders interessant ist der aktuelle Zeitpunkt in meinen Augen für Mercedes, denn die haben genau wie Jaguar nur eine Option unterschrieben, beziehungsweise bekannt gegeben, eine Option unterschrieben zu haben, haben sich allerdings auch noch nicht offiziell zur Gen 3 Ära committed. Und wir hatten das Thema gerade schon. Es steht der Heim-E-Prix auch für Mercedes vor der Tür. Und das könnte auch aus PR-technischer Sicht ein guter Zeitpunkt sein, dass Mercedes ebenfalls sein Commitment für die Gen 3 Ära bekannt gibt.
Es ist allerdings auch gleichzeitig so, dass es offiziell keinen Stand gibt zum Gen 3 Commitment von Mercedes. Die Sache ist so, dass, das hat Tobi gerade erwähnt, Mercedes offenbar diese Option unterschrieben hat, aber das ist halt auch wirklich nur eine Option. Da kann man immer noch einen Rückzieher von machen. Und egal wie sehr man sich darum kümmert, was zu hören von Mercedes, die Geschichte liegt schon lange nicht mehr in Brackley oder auf irgendeinem Tisch in Brixworth oder in Affalterbach, sondern in den Händen von Daimler in Stuttgart. Mitte Juli gab es dort wohl ein Vorstandstreffen, wo voraussichtlich hätte über die Formel E beratschlagt werden sollen. Wurde dann allerdings offenbar vertagt, diese Entscheidung. Sonst hätten wir wohl schon ein bisschen mehr dazu gehört. Zuletzt war mit Toto Wolff der Motorsportchef von Mercedes in London zu Besuch. Hat da natürlich eine tolle Leistung von seinem Team gesehen. Gerade Nyck de Vries hat da so ein bisschen brilliert. In Berlin könnten eventuell auch Vorstandsmitglieder da sein. Das machen die anderen großen Hersteller ja auch. BMW hat das schon ewig getan, bevor sie überhaupt in die Formel E eingestiegen sind. Hier und da war dann auch, bevor die Ära von, na sagen wir mal, Nissan zum Beispiel angefangen hat, da dann auch mal jemand aus der Führungsetage dabei. Es kommt also eventuell auch auf den Berlin-E-Prix drauf an. Und das, was da bei Mercedes in Berlin passiert, könnte durchaus die Entscheidung zum Gen-3-Commitment beeinflussen. Fakt ist, es gibt leider noch keinen Stand zu Mercedes, obwohl mit dem Heim-E-Prix jetzt ein idealer Zeitpunkt langsam erreicht wäre. Es ist so ein bisschen Crunch-Time momentan da in Stuttgart. Ich rechne nicht unbedingt mit einer Entscheidung vor Berlin, würde es mir aber natürlich sehr wünschen. Gerne würde ich in dieser Situation falsch liegen. Aber Mercedes zögert jetzt seit bald, na gut, das ist ein bisschen mehr als 4 Monate, diese Entscheidung zur Gen-3-Ära heraus. Ja, wird mal langsam Zeit. Und so wirklich weiß niemand, wann diese Entscheidung gefällt werden soll. Letztens hattest du noch das Gefühl, dass es an Detailfragen liegt, Tobi. So kommerzielle Sachen in Verbindung mit dem Umzug des Teams aus Affalterbach eben nach Großbritannien, wo der Formel E Einsatz mit dem Formel 1 Standort zusammengelegt werden soll. Wie optimistisch bist du inzwischen, dass Mercedes auch längerfristig in der Formel E dabei bleibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte ja vor einigen Wochen ein Interview mit dem Technikchef von Mercedes, Nick Chester. Und da ging es auch unter anderem um die Gen-3-Ära. Und da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das ernsthaft hinterfragt wird, ob man da überhaupt teilnehmen wird. Es gibt tatsächlich bis auf die ausstehende Bestätigung in meinen Augen auch nichts, was da in irgendeiner Form darauf hindeutet, dass Mercedes nicht dabei sein könnte. Aber ja, das ist natürlich in so großen Konzernen nie die Entscheidung von einem Einzelnen und erst recht nicht die Entscheidung von einem, der direkt damit zu tun hat. Ja, sondern, wie du eben schon sagtest, die Entscheidungsgewalt beim Vorstand. Und ja, die werden auch mit Sicherheit beobachtet haben, dass Audi und BMW dem Thema Formel E nicht mehr so positiv gegenüberstehen, wie das vielleicht vor 2-3 Jahren noch der Fall war und sich zum Ausstieg entschlossen haben. Daher ja, denke ich, wird man auch bei Mercedes hinterfragen, ob die Investition, die notwendig ist, um da mitfahren zu können, um da auf diesem Niveau auch mitfahren zu können, ob das sich tatsächlich dann auch rechnet. Ja, wir wissen ja alle, dass das Formel-1-Budget da als positiv bewertet wird, weil man einen viel, viel höheren Werbewert generiert, als tatsächlich da an Kosten anliegen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es beim Formel-E-Programm genauso ist. Die Tatsache, dass man jetzt gerade den Sitz nach Brackley zum Formel-1-Standort verlagert, um da auch Synergieeffekte zu schaffen, spricht in meinen Augen klar dafür, dass man dabei bleiben will. Wie gesagt, hängt natürlich auch davon ab, ob sich das Thema für Mercedes auch in Zukunft rechnet. Und ich glaube, davon wird man so ein bisschen abhängig machen.
Dabei kann man in der Formel E doch so viel erreichen, würde Jaguar da jetzt entgegnen. Was wollen die eigentlich in der Formel E? Lass uns doch mal ein bisschen genauer auf diese Ankündigung von Jaguar gucken. Was wollen die da?
Ja, da kann ich auch nur aus der Pressemitteilung zitieren, die Jaguar zum Commitment zur Gen-3-Ära rausgegeben hat, nämlich, dass die Formel E sich als perfekte Umgebung erweist, um im hohen Tempo neue nachhaltige Technologien zu entwerfen, zu erproben und zu entwickeln. Und ja, das ist in meinen Augen ja, natürlich auf der einen Seite so ein bisschen PR-Marketing-Gebabbel. Auf der anderen Seite ist es das krasse Gegenteil von dem, was glaube ich BMW zum Ausstieg bekannt gegeben hat, nämlich dass sie die technologischen Möglichkeiten ja für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen in der Formel E als erschöpft ansehen. Und Jaguar hat ja diesbezüglich eine klare Strategie, die sie verfolgen. Der Konzern ist der Jaguar Land Rover. 2024 soll der erste vollelektrische Land Rover erscheinen. Und ab 2025 schon, also in knapp 3,5 Jahren schon, sollen alle Jaguar-Autos elektrisch sein. Bis 2030 sollen alle Fahrzeuge des Jaguar Land Rover Konzerns in Elektro-Versionen erhältlich sein. Und der nächste Step, das ist allerdings noch ein bisschen länger her, 2039 will man bei Jaguar Land Rover klimaneutral sein.
Und die Formel E ist auf dem Weg dorthin eine Art Technologielabor. Wenngleich sich Jaguar natürlich wohl auch die Batterieentwicklung wünscht, das wünschen sich ja alle großen Hersteller, das ist natürlich die Area, wo man am allermeisten technologisch momentan entwickeln möchte, weil wenn du als Autohersteller deine eigenen Elektroautos bauen möchtest, dann kannst du dich halt am meisten durch eine gute Batterie von deinen Konkurrenten absetzen. Das kann man in der Formel E allerdings nicht entwickeln. Da muss man sich auf die Effizienz der Motoren und Inverter und Getriebe zunächst mal fokussieren. Aber ganz im Ernst, auch das Marketing ist nicht zu unterschätzen. Weil wenn du eben als Unternehmen zum Beispiel Jaguar Land Rover so eine klare Elektrostrategie hast für die nächsten 10 bis 20 Jahre, unabhängig davon, was da jetzt dran sein wird oder nicht, ist es einfach lohnenswert, die Botschaft, die man mit der Elektrifizierung der eigenen Marke vermitteln möchte, in der Formel E zu bewerben. Unter anderem ein Grund, und jetzt driften wir wieder in Richtung Audi und BMW, weshalb ich diese Ausstiege für komplett falsch halte und BMWs Ankündigung, dass die technologischen Optionen inzwischen, was war das Wort, maßgeblich, größtenteils erschöpft sind, halte ich für kompletten Quatsch. Also wenn du 2, 3 Saisons in der Formel E bist, dann kannst du noch nicht alles gelernt haben für deine i3 und i8 Modelle. Da wäre noch eine Menge zu holen gewesen. Aber naja, mit wechselnden Führungspersonen bei BMW M, wie der Motorsportzweig inzwischen ja getauft ist, kommen auch andere Entscheidungsträger hinein, die vielleicht die Dinge anders sehen als ich. Naja, so viel jedenfalls zu Jaguar und Mercedes und BMW und Audi und überhaupt der Formel E Zukunft. Letzten Endes sollten wir einfach festhalten, ein sehr komplexes Thema, allerdings eines, bei dem Jaguar sich sicher ist, dass es sich lohnt, auch in der Gen 3 Ära der Formel E dabei zu sein. Und wo wir gerade so schön über die Zukunft reden, das Team Neo 333 plant eine etwas andere Zukunft. Hat auch mit Führungspositionen zu tun und Personen zu tun. Worum geht's da bei der Meldung, die in dieser Woche die Runde machte, Tobi?
Ja, es geht darum, dass der aktuelle Teamchef Christian Silk sein Karriereende im Motorsport bekannt gegeben hat sogar. Hintergrund ist der, dass Silk ja schon sehr, sehr lange im Motorsport arbeitet, insgesamt 34 Jahre. Er hat damals in der Formel 1 bei Benetton angefangen nach seinem Studium, hat dann anschließend das Renault-Team betreut. Renault hatte ja Benetton gekauft. Anschließend wechselte er dann zu Marussia. Von da aus ging es dann weiter zu Williams und dann in die Formel E zu NIO. Und Silk hatte seiner Familie das Versprechen gegeben, vor einigen Jahren schon, dass er mit 55 Jahren mit berufsbedingten Reisen aufhören wolle. Und er ist jetzt 55 und er hält sein Wort und hat daher sein Karriereende nach dem London E-Prix bekannt gegeben. Er wird also jetzt schon beim kommenden Rennen in Berlin nicht mehr Teamchef sein. Interimsmäßiger Nachfolger wird Russell O'Hagan. Der ist seit März erst Einsatzleiter des Teams, darf dann aber jetzt zusätzlich auch in Berlin diesen Posten bekleiden. Ja, noch zu Christian Silk, der ist ja, ich sag mal, ein Überzeugungstäter, was nicht nur die Formel E, sondern was Umweltaktivitäten grundsätzlich angeht. Er hat als Zukunftspläne angegeben im Interview mit den Kollegen von The Race, dass er den Masterabschluss in Umweltwissenschaften macht. machen will und sich dann auch deutlich mehr in dem Bereich auch noch engagieren will, weil er der Meinung ist, dass Umweltschutz gerade von Seiten der Regierungen ein stark unterschätztes Thema ist und dass sehr, sehr viel mehr Maßnahmen gegen Klimawandel getan werden müssten, auch in technologischer Sicht.
Sehr spannend. Vom Formel-E-Teamchef zum Umweltaktivisten. Aber das war der ja schon vorher. Ich erinnere mich, als Christian Silk die Rolle als Neo-Teamchef übernommen hat, habe ich den im Berufsvernetzungsnetzwerk meines Vertrauens gesucht und bei LinkedIn gefunden, dass er als Jobbeschreibung einerseits Neo-Formel-E-Teamchef dann da drin stehen hatte und Aktivist bei Extinction Rebellion. Also der ist schon länger in der aktivistischen Richtung dabei, so möchte ich es vielleicht mal formulieren. Finde ich ganz spannend, dass man aus dem Motorsport, und wir haben schon oft drüber geredet, dass die Formel E gut für eine Botschaft ist, aber nicht so gut für die Umwelt ist und die Formel E auch heftig dafür kritisiert, finde ich sehr, ja, ich möchte fast sagen lobenswert, dass Christian Silk Worten Taten folgen lässt, auch gegenüber seiner Familie. Also schade fürs Team, der Zeitpunkt, den könnte man von mir aus noch mal ein bisschen überlegen. Naja, aber so konsequent zu sein mit 55 Jahren, alles Gute nachträglich, offenbar hat er ja Geburtstag gehabt. Ich weiß nicht, wann Christian Silk Geburtstag hat, aber scheint nicht lange her gewesen zu sein. Überlässt er jetzt seinem Nachfolger Russell O'Hagan das Feld. Der hat jetzt auch nicht null Erfahrung, auch wenn er erst seit 5 Monaten dabei ist. Der war vorher in einer ähnlichen Rolle im GT-Sport, in der Intercontinental GT-Meisterschaft und in der asiatischen GT-Meisterschaft. Also O'Hagan weiß, was er da tut, wird jetzt allerdings in Berlin so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ob er direkt bei seinem ersten Rennen große Erfolge verbuchen kann, das wage ich jetzt allerdings trotzdem mal zu bezweifeln. Wir können uns ja mal an so einem Art Fazit zur Saison schon mal wagen, auch wenn noch 2 Veranstaltungen auf dem Plan stehen und auch wenn NIO bestimmt gewinnen möchte in Berlin, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist doch eher gering. NIO in diesem Jahr, ähnlich wie im letzten Jahr, so ein bisschen das Hinterbänkler-Team, wenn man sich den Gesamtstand anschaut, auch nicht nur ein bisschen, sondern deutlich das Team mit der roten Laterne in der Hand. Wenngleich es besser läuft als 2020, aber trotzdem immer noch Platz 12 von 12. Was fehlt NIO eigentlich zum großen Erfolg in der Formel E, Tobi?
Ja, zum einen muss man sagen, sie haben natürlich einen riesengroßen Schritt vorwärts gemacht, aber die Lücke zum Mittelfeld der Formel E war so groß, dass die auch mit diesem riesengroßen Schritt nicht geschlossen werden konnte. Grundsätzlich ist es so, dass ja so ein bisschen auffällig ist bei NIO, dass auch die Konstanz in der Führungsetage so ein bisschen fehlt. Ja, vor knapp 2 Jahren erst hat man eine komplette Neustrukturierung des Teams gemacht. Hat Christian Silk da als Teamchef installiert. Ja, und mitten im Umbau, sag ich mal, oder mitten in der Phase, während das Team sich erholt und den Anschluss wiederfinden will, ja, gibt's jetzt noch mal einen neuen Chef. Das ist vielleicht kein Problem, aber es ist was auffällt und was mutmaßlich nicht unbedingt fördernd ist. An den Fahrern würde ich sagen, hat's nicht gelegen. Beide Fahrer haben gute Leistungen gezeigt und sogar Punkte in dieser Saison geholt. Oliver Turvey ist ja unbestritten ein richtig guter Formel-E-Pilot mit viel Erfahrung, der auch durchaus schnell ist, sowohl auf eine Runde als auch im Rennen die entsprechenden Fähigkeiten besitzt. Ja, Tom Blomqvist hat man sich als zweiten Fahrer dazu geholt. Der hat auch ganz gut performt in meinen Augen, deutlich besser als so ein Chinese, der da schon mal gefahren ist vorher. ich finde, er hat sich nicht ganz so gut verkauft wie Daniel Abt, der für die 6 Rennen beim Berlin Grand Prix in der letzten Saison angesprungen ist. Der fand ich, war durchaus auf einem Niveau mit Turvey quasi auf Augenhöhe. Das hat Blomqvist jetzt nicht ganz geschafft, aber Daniel Abt hatte natürlich auch viel, viel mehr Erfahrung. die er mit reingebracht hat in das Team, als er da für die letzten 6 Rennen nochmal hinters Lenkrad gestiegen ist. Von daher, ja, wie gesagt, an den Fahrern liegt's nicht. Wie gesagt, der Antrieb, der war in den letzten beiden Saisons vor der aktuellen Saison einfach unterirdisch. Da hatten die Fahrer keine Chance, auch nur annähernd mithalten zu können. Da ist ein großer Schritt nach vorne gelungen. Der Anschluss zum Mittelfeld ist fast hergestellt. Von daher bin ich durchaus optimistisch, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, auch in Zukunft da das Team nicht mehr zwingend die rote Laterne haben muss.
So, alle Themen der letzten Tage abgehandelt. Jetzt geht's auf die Zielgerade. Aber die läuten wir selbstverständlich auch in dieser Episode ein mit
Tobis Teleskop.
Yeah, yeah, yeah.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Wir hatten es eben im News-Überblick schon angesprochen, das Fahrerkarussell der Formel E dreht sich weiter. Virgin hat bekannt gegeben, dass Robin Freins dem Team auch in der kommenden Saison 2022 erhalten bleiben wird. Damit hat nach Jaguar schon das zweite Team seine Fahrerpaarung für die kommende Saison veröffentlicht. Nach wie vor ist es allerdings so, dass die meisten Cockpits offiziell noch nicht vergeben sind. Neben diesen beiden Teams hat nämlich noch kein einziges Team einen Fahrer für 2022 offiziell bestätigt, auch wenn es naturgemäß so kurz vor dem Saisonende schon viele Gerüchte gibt.
Oh, und so viele Gerüchte. Also wir haben ja schon eine ganze eigene E-Pod-Episode über den Fahrermarkt 2022 gemacht, aber alle 2 Wochen gibt's dann einen komplett neuen Stand. Maximilian Günther, gestern Abend war im Interview bei den Kollegen von Sport 1, hat da im AVD Motor- und Sportmagazin ein bisschen erzählt über seine Formel E Zukunft und gesagt, dass er sehr zuversichtlich sei und dass die Formel E nächstes Jahr auf jeden Fall in seinem Programm steht. Klingt schon mal ganz gut für eine Zukunft von Maximilian Günther, aber ob das überhaupt bei Andretti, dem direkten Nachfolgeteam von BMW sein wird, das hat er nicht gesagt und steht auch noch gar nicht fest, denn andere Rennställe suchen ganz genauso Rennfahrer. Venturi vielleicht, Norman Nato als der Fahrer, der nicht so wirklich überzeugt hat, das war ein Thema, mit dem du dich in der letzten Woche beschäftigt hast, Tobi. Da sieht momentan viel danach aus, als könnte Edo Mortara eine Vertragsverlängerung bekommen, nicht wahr?
Genau, der hat ja auch sehr gute Leistung gezeigt diese Saison, ist ja auch schon länger für Venturi als Fahrer aktiv, in der 4. Saison aktuell. Und für ihn gibt es keinen Grund, das Team zu verlassen. Ja, daher sieht da alles nach einer 5. Saison aus. Wer allerdings sein Teamkollege wird, möglicherweise Maximilian Günther, vielleicht aber auch Lucas Di Grassi, der von sich selbst behauptet, dass er auf jeden Fall kommende Saison im Grid stehen wird. Das ist die gute Frage.
Di Grassi wurde aber ganz genauso schon häufiger mit einem Edams-Vertrag in Verbindung gebracht. Genauso allerdings wie Daniel Quert oder Alexander Albon, der ehemalige Formel-1-Fahrer. Alle 3 eigentlich ehemalige Formel-1-Fahrer. Also da wird noch eine ganze Menge passieren auf dem Fahrermarkt der Formel E. Werden spannende Monate, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt Alex Albon, der ist jetzt erstmal beschäftigt. Der muss nämlich ja, wie wir letzte Woche erfahren haben, für Red Bull bestimmte Situationen aus Formel-1-Rennen nachstellen. Und ich glaube, der muss jetzt erstmal ganz viel daran arbeiten, die Situation mit Valtteri Bottas gestern nachzustellen, damit Red Bull da auch entsprechend Einspruch einreichen kann.
Wird eine ganz große Aufgabe. Ein Auto muss 6 Autos nachbilden. Aber der Alex, der schafft das schon.
Der schafft das.
Ich habe da großes Vertrauen in ihn.
Genau, der kann ja auch mit einem 2 Jahre alten Red Bull das Fahrverhalten von Lewis Hamilton in Silverstone nachvollziehen, obwohl Red Bull selber aussagt, dass sie nicht in der Lage sind, an der Stelle so schnell zu fahren wie Hamilton. Gut. Aber ja, gut. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, würdest du jetzt sagen, Tobi.
Ein Thema in diesem Podcast ist allerdings selbstverständlich noch unser Grid Dummies Formel E Quiz. Ihr kennt den ganzen Spaß, es läuft wie immer. Wir beiden haben uns vor der Episode Fragen ausgedacht und stellen die uns jetzt gegenseitig. 3 an der Zahl, ihr dürft mitraten, Punkte sammeln und ich würde heute gerne mit der ersten Frage anfangen, falls das für dich okay ist, Tobi.
Selbstverständlich ist das für mich okay.
Denn Punkte sammeln war so eine schöne Überleitung, die wollte ich mir nicht nehmen lassen. Joel Eriksson, der hat ja in London zum ersten Mal in seiner Karriere einen Formel-E-Punkt gesammelt. Und damit ist die Saison 2021 die erste, in der alle Fahrer wirklich mal was Zählbares gesammelt haben. Vorausgesetzt natürlich, niemand wirft mehr irgendwie seine Piloten vor Berlin raus. Darf man nicht, aber weiß nicht, höhere Gewalt oder so gibt immer eine Ausrede. Und bei Dragon darf man sich nie so sicher sein, was da passiert.
Wenn das Jay Pence gehört.
Der wievielte Dragon-Fahrer ist eigentlich Ericsson, der Punkte gesammelt hat?
Da muss ich mal kurz überlegen. Diese Saison haben für Dragon schon Punkte geholt Sergio Sette Câmara und Nico Müller. Mhm. Ja, das heißt, wäre er Nummer 3. In der vergangenen Saison ist für Dragon gefahren Müller, der hatte aber keine Punkte geholt, und Brandon Hartley. Brandon Hartley ist, glaube ich, in Diriyah 9. geworden. Das wären 4. Davor fuhren für Dragon Maximilian Günther und Pechito Lopez, haben, glaube ich, beide Punkte geholt. Das wären 6. Jerome D'Ambrosio davor 7. Teamkollege von Jerome D'Ambrosio war Loic de Val, der hat auch Punkte geholt, ist Nummer 8. Mike Conway ist mal ein Rennen als Ersatz für Duval gefahren. Der hat keine Punkte geholt. Und damit kommen wir schon zurück zu Saison 1. Und da hat die ersten 4 Rennen Oriol Servia Dragon gefahren. Und er hat in allen 4 Rennen Punkte geholt. Das wäre demzufolge die Nummer 9. Ich sage, es sind 9.
Und das ist vollkommen richtig. Insgesamt 12 Fahrer und 9 davon haben Punkte gesammelt. 1-0.
Wunderbar. Schön. Tobi, dann kommt meine erste Frage. Auch die hat mit Punkten zu tun. Und zwar ist es ja jetzt so, dass das Saisonfinale ansteht. Und es gibt die ersten Fahrer, die nicht mehr Meister werden können. Wir wissen ja, es gibt ganz viele Fahrer, die noch zumindest theoretische Chancen auf den Fahrertitel haben. Allerdings auch ein paar, bei denen das nicht mehr zutrifft. Unter anderem sind dabei die beiden Dragon- und Neo-Piloten und natürlich auch Nico Müller, der ehemalige Dragon-Pilot. Welche Fahrer sind denn noch betroffen?
Oh, da habe ich Glück, weil ich mich da letzte Woche erst mit beschäftigt habe. Das ist einerseits Sebastian Buemi, der ehemals Champion war und jetzt irgendwo in den Top 20 rumdümpelt in der Formel E. Und ich habe gerade schon von Norman Nahto gesprochen, der auch keine rechnerischen Chancen mehr hat, weil zu häufig was schiefgelaufen ist bei ihm in diesem Jahr. Und ich glaube, das sind die letzten, was waren das jetzt, 6 Fahrer, glaube ich. Also 3-mal Dragon plus 2-mal Neo plus Nahto Buemi. Das sind die Fahrer, die keine Meisterschaftschancen mehr haben.
Vollkommen richtig. 1-1.
Ha, sehr gut. Meine zweite Frage, irgendwie bleiben wir heute bei Punkten, handelt auch vom Meisterschaftskampf, der ja abgesehen von diesen Letztplatzierten auch richtig, richtig spannend ist. Nur 95 Punkte hat der gesamtführende Nyck de Vries momentan auf dem Konto vor dem letzten Rennwochenende der Saison. So viele wie noch kein ehemaliger Meister vor ihm.
Welcher? So viele oder so wenige?
Habe ich natürlich falsch gesagt, aber richtig gedacht. So wenige natürlich.
Okay. Ja.
Welcher Fahrer hält denn momentan den Rekord für den Titel mit den wenigsten Punkten? Und wie viele haben ihm gereicht?
Ach du Schande. Boah, wie viele Punkte?
Hast natürlich ein bisschen Spielraum. Ich würde jetzt mal so sagen, ein Rennsieg plus ein bisschen.
Ich glaube, es war in Saison 5, als Jean-Éric Vergne Meister wurde. Unter anderem deshalb, weil in der Gen 2 Ära das tatsächlich so war, dass es deutlich ausgeglichener war als in der Gen 1 Ära. Letzte Saison war es ein bisschen anders. Da war Antonio Felix da Costa hauptsächlich in Berlin ziemlich überlegen und hat ja auch mit einem riesigen Vorsprung den Titel geholt. Da, glaube ich, war es Vergne in Saison 5. Jetzt ist die Frage, wie viele Punkte hatte er?
Einen halben Punkt kriegst du schon mal dafür.
Also, ich weiß, im Jahr zuvor war er knapp an den 200 Punkten dran. Ich glaube, 198 hatte er in Saison 4. Und in Saison 5 war es deutlich weniger. Ich glaube, es waren noch nicht mal mehr 150. Oh, jetzt muss ich echt raten. Ich habe keine Ahnung. Also deutlich über 100 waren es bestimmt. Ich sage Ich sag 140. Keine Ahnung. Das ist hier so echt geraten.
Hast du aber gut geraten. 136 ist die richtige Antwort.
Oh, das war knapp.
Voll verdient kriegst du den Punkt. Sogar 100, also 136 schön. Kriegst von mir nicht, aber einen.
Ja, wunderbar. Tobi, dann kommt meine nächste Frage. Es mag dich überraschen, aber es geht um Punkte. Nicht um Punkte.
Ach so.
Ja, und zwar, wir haben es ja alle mitbekommen, Alex Lynn darf sich neuerdings auch Formel-E-Rennsieger nennen. Endlich, mag so manch Beobachter sagen. Und die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt und die ich an dich weiterleiten möchte, wie viele Rennsieger gab es denn bis heute in der Formel E insgesamt?
Ganz schön viele. Ich glaube, ich will erst mal kurz überlegen, wie viele Formel-E-Rennen es insgesamt gab. Ich glaube, wir nähern uns schon so langsam, aber sicher den 80 oder so.
Wir sind über 80.
Wir sind über 80, aber nur knapp. Sagen wir mal, 80 ist besser zu denken. Und bei 80 Rennen gab es, ich sag mal, 25 verschiedene Rennsieger.
Da bist du sehr optimistisch. Ganz so viele waren es dann leider doch nicht, weil es doch ein paar Fahrer haben, die diverse Rennsiege feiern konnten. Sebastian Buemi 13, Sam Bird und Lucas Di Grassi 11.
Da sind schon eine Menge weg.
Sogar auch 11. Das sind schon eine Menge weg. Da hast du recht, es sind leider nur 20.
Ah, okay. Ja, nee, aber 5 zu viel ist ein bisschen zu optimistisch gewesen.
Ja. Das kann ich leider nicht mehr als richtig gelten lassen.
Dann muss ich dich mit meiner letzten Frage aus der Reserve locken. Wir wollen ja im E-Pod auch immer so ein bisschen unseren Horizont erweitern und gelegentlich auch mal auf andere elektrische Rennserien schauen, die nicht Formel E heißen, zum Beispiel Extreme E. Die hat kürzlich ihre 4. Station in der Saison 2021 verlegt aus Südamerika nach Südeuropa. Da findet jetzt der Island Prix. Übrigens, schrecklicher Name für den deutschsprachigen Markt, weil alle denken, das Rennen findet in Island statt. Ist allerdings nicht so, sondern auf Sardinien im Oktober in Italien. Und das ist ja eine Insel, die in der Rallye-WM auch schon eine lange Geschichte hat. Hast du aufmerksam genug gelesen und weißt, seit wann die Rallye Italia in Sardinien, auf Sardinien, Teil des WRC-Kalenders ist?
Schande. So aufmerksam fürchte ich jetzt leider nicht. Ich weiß, es sind schon ein paar Jahre. Ich habe aber keine Ahnung. Das ist 2010, 2009. Ich sag 2009.
Ja, nicht ganz leider. Muss noch mal 5 Jahre draufsetzen. Seit 2004 gibt's die Rallye Italien schon. 2010 war sie mal nicht im Rennkalender der WRC, sondern der IRC, der International Rallye Championship oder Continental. Guck mal, habe ich so wenig Ahnung vom Rallye-Sport. Jetzt muss ich mich auch noch hier blamieren. IRC jedenfalls, diese Rennserie. Sonst seit 2004 im Kalender der WRC.
Intercontinental Rallye Championship.
Interkontinental. Ach, guck mal, wenn ich dich nicht hätte und du Google nicht hättest.
So sieht's aus.
Dann steht's 2-2.
Tobi, ich finde das interessant. Ich habe erst 2 Fragen gestellt und du hast nur eine positiv geantwortet, was du direkt voraussetzt, dass du die 3. Frage auch positiv beantworten wirst.
Upsi. Dann steht's noch 2-2. Mal gucken, wie lange noch.
Nein, es steht immer noch 2-1, aber du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, nicht nur auszugleichen, sondern auch tatsächlich das Quiz heute zu gewinnen. Mhm. Denn ich habe eine Frage für dich, wo du sogar Bonuspunkte erreichen kannst. Oh. Denn zweimal in der Formel-E-Geschichte gab es eine rein britische Startreihe 1. Ja, dafür waren aber weder Sam Bird noch Alexander Sims, Oliver Turvey oder Oliver Rowland verantwortlich. Ja, auch James Calado, Gary Paffett, Tom Blomqvist, Mike Carroll und Adam Conway, nur um ein paar Namen zu nennen, haben nichts dazu beigetragen, denn beide Male waren es tatsächlich Jake Dennis und Alex Lynn, die sich Startreihe 1 teilten. In Valencia und in London, beides in diesem Jahr. Zuvor hat es aber nur ein einziges Mal eine erste Startreihe mit zwei Fahrern aus der gleichen Nation gegeben. Meine erste Frage an dich, welche Nation war das? Und jeweils einen Bonuspunkt bekommst du für die Nennung der beiden Fahrer, die das geschafft haben, und für das Rennen, in dem sie es geschafft haben, und für den Namen des Fahrers, der durch eine Strafe diese erste Startreihe überhaupt ermöglichte.
Ach, Herr Jemine.
Hast du im Endeffekt 4 Chancen, einen Punkt zu sammeln.
Und ich habe von keiner Chance eine wirkliche Ahnung, ehrlich gesagt. Also, es gibt ja ganz grob 3 Nationen, die da für mich erstmal in Frage kommen. Großbritannien, Deutschland, Frankreich. Einfach, weil das die Länder sind, die in der Vergangenheit die meisten Fahrer an den Start gebracht haben in der Formel E. Ich weiß jetzt nur nicht, wie weit ich danach hinten denken muss. Es könnte natürlich auch die Niederlande sein in der jüngeren Vergangenheit. Mit Freins und de Vries.
Es gab auch andere Nationen, die mal 2 starke Fahrer in einer Saison hatten. Das ist ja...
Klar. Also ich glaube, in dieser Saison ist es nicht passiert. Ich würde eher mal so ein paar Jahre zurückdenken. Dann sage ich... In der ersten Startreihe standen mal 2 Franzosen.
Ja, welche?
Der eine Franzose war Nico Prost und der zweite war Stefan Sarrazin. Das könnte... beim London E-Prix 2016 passiert sein. Wenngleich Sarrazin natürlich eine Strafe im Rennen dann bekommen hat. Ach, ich habe keine Ahnung, Tobi. Ich weiß leider nicht, wann das was die Antwort ist. Auf keine der 4 Fragen. Ist es denn Frankreich? Mach's mal spannend.
Es ist Frankreich.
Okay. Na, dann habe ich auch einen Punkt.
Du hast einen Punkt. Auf dem zweiten Startplatz startete Nico Prost.
Okay.
Das ist auch richtig.
Ich denke noch an Wern vielleicht.
Auf dem ersten Startplatz, wie du sagst, Jean-Éric Wern, okay. Ist richtig.
Und das Ganze beim... Ist Nico
Miami
Prost noch in Saison?
2015.
Was? Da?
Die richtige Antwort.
Boah. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, und tatsächlich ist es so, dass der Fahrer, der eine Strafe bekommen hat, Nelson Piquet Jr. gewesen ist, der nämlich davor beim Buenos Aires E-Prix doppelt geschwenkte gelbe Flaggen ignoriert hat und dafür 5 Positionen nach hinten musste.
Aha.
Der hatte sich eigentlich für Startplatz 2 qualifiziert und startete dann von Startplatz 7.
Na.
Das war das erste und einzige Mal vor dieser Saison, dass 2 Fahrer aus der gleichen Nation in Startreihe 1 standen in der Formel E.
Das ist ja hochspannend. Und wie viele Punkte kriege ich jetzt?
Du bekommst einen Punkt, weil tatsächlich leider nur die Nation richtig war. Und es reicht allerdings, um den Ausgleich zu erzielen.
Na, sag ich doch die ganze Zeit schon, Tobi.
Das stimmt.
Jetzt teilen wir hier brüderlich den Sieg wie im olympischen Hochsprung. Hast du das mitbekommen?
Nein, habe ich nicht.
Ach, Tobi. Gleichstand um Platz 1 zwischen Katar und Italien. Und dann wurden sie gefragt, wollt ihr ein Stechen haben? Und der Katari sagte, können wir auch 2 goldene Medaillen kriegen? Und die Antwort war ja. Und dann sind sie sich in die Arme gefallen und haben beide über Gold gejubelt. Das ist die Sportszene des Jahres für mich bisher.
Okay.
Und nun schreiten wir in den restlichen Montag hinein, oder?
Auf jeden Fall.
Gibt gern auch ein bisschen was zu tun. Danke für deine Zeit. Auf jeden Fall.
Ja, gerne doch.
Dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Und ich glaube, das nächste Mal hören wir uns schon zur großen Berlin-Vorschau. Ist das richtig?
Das ist richtig, Tobi.
Oh, ich freue mich drauf. Ach, das Heimrennen rückt näher. Die Spannung steigt. Und wir hören uns einfach dann wieder.
Das machen wir.
Alles klar. Na dann, Tobi, danke schön.
Eine schöne Woche dir.
Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.